Radio Prag Wochenschau. Willkommen zur Wochenschau von Radio Prag mit einem Überblick über die wichtigsten Meldungen der vergangenen Tage. Warten auf die Vogelgrippe, hieß es in den letzten Tagen in Tschechien, nachdem am vergangenen Wochenende das Auftreten des Virus H5N1 auch in Polen bestätigt wurde, hat sich der Ring der Grippeländer um Tschechien geschlossen. In Tschechien selbst ist bislang noch kein Vogelgrippefall bekannt geworden. Experten gehen jedoch davon aus, dass das Virus bereits im Land ist. Um Maßnahmen gegen die Vogelgrippe ging es auch bei einem Besuch des EU-Kommissars für Gesundheit und Verbraucherschutz, Markos Kyprian, am vergangenen Montag in Prag. Unterdessen warnten Verbraucherschützer vor Betrügern, die in Tschechien fiktive Arzneien gegen die Vogelgrippe anbieten. Der Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Tschechien blieb auch in der vergangenen Woche ein Thema. Weniger auf politischer Ebene allerdings, denn als neues Kapitel im Dauerstreit zwischen Premierminister Jiří Paroubek und Präsident Václav Klaus. Paroubek nannte den kurzen Empfang Putins durch Präsident Klaus einen so wörtlich großen Fehler von dilettantischem Niveau und beschwerte sich über unzureichende Informationen von Seiten der Präsidentenkanzlei. Von dort hieß es im Gegenzug, dass Paroubek sich irre oder bewusst die Tatsachen verdrehe. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda Leitung Spaniens gewürdigt, zum 1. Mai seinen Arbeitsmarkt für die neuen EU-Mitgliedsländer zu öffnen. Svoboda erklärte, Tschechien begrüße die Entscheidung Spaniens und dankte telefonisch seinem spanischen Amtskollegen. Zugleich sagte Svoboda gegenüber den Medien, denselben Schritt könne man von weiteren zwei Ländern erwarten, nannte dabei aber keine Namen. Daneben haben eine Reihe von Wirtschaftsdaten die Meldungen der Woche bestimmt. Das tschechische Statistische Amt hat am Dienstag die Außenhandelsbilanz der Tschechischen Republik für den Januar bekannt gegeben. Demnach hat die tschechische Wirtschaft im ersten Monat des Jahres einen Exportüberschuss von 11,2 Milliarden Kronen erzielt. Das sind etwa 400 Millionen Euro. Motoren des Außenhandels sind weiterhin Maschinen- und Verkehrstechnik. Damit setzte sich der positive Trend fort, der dem Land im vorigen Jahr erstmals einen Außenhandelsüberschuss beschert hatte. Die positive Entwicklung des Außenhandels ist auch der Hauptgrund für das deutliche Wirtschaftswachstum von 6% in Tschechien im vergangenen Jahr. Die Zahl gab ebenfalls am Dienstag das tschechische Statistische Amt bekannt. Tschechien liegt damit an der Spitze der EU-Staaten. Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum beträgt 1,6%. Finanzminister Bohuslav Sobotka wertete das positive Ergebnis als Bestätigung für die 1998 begonnene Politik der sozialliberalen Koalitionsregierung. Die oppositionelle ODS kritisierte demgegenüber die Verschuldung und hohe Arbeitslosigkeit und erklärte, die Zahlen könnten noch wesentlich besser aussehen, wenn die Regierung das Unternehmertum mehr unterstützen würde. Das waren die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche, zusammengestellt von Thomas Kirschner.
Danke an das Nachrichtenstudio. Am Mikrofon begrüßt Sie jetzt Jitka Matkova. Die gegenwärtige Politik in Tschechien wird von der angespannten Situation im Gesundheitswesen enorm belastet. Ein Gesundheitsminister nach dem anderen wird abgelöst, vorgeschlagene Reformen werden nicht umgesetzt, Ärzte und Apotheker drohen wiederholt mit Streik. Ein Bild im hiesigen Gesundheitswesen? Um einen Vergleich ziehen zu können, wird unsere freie Mitarbeiterin Dana Martinova im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte das Gesundheitswesen aus der Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik beleuchten. Dazu hat sie sich mit Dr. Hanna Maršová vom Institut für medizinische Geschichte der Karls-Universität Prag unterhalten.
Im Jahr 1918 war mit der Tschechoslowakei ein neuer Staat entstanden. Bei der Verwirklichung seines Ziels, eine demokratische Gesellschaft auszubauen, musste er sich von Anfang an mit einer ganzen auseinandersetzen. Eines dieser Probleme war auch das Gesundheitsressort. Die Ausgangsposition der Tschechoslowakei war insofern kompliziert, da sie als einer der Nachfolgestaaten der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie zunächst versuchen musste, die erheblichen Unterschiede in der ökonomischen, legislativen und sozialkulturellen Entwicklung der fünf historischen Gebiete, die 1918 zu einem einzigen Staat vereinigt wurden, auszugleichen. Konkret handelte es sich um die Forschertätern Länder Böhmen, Mähren und Schlesien, die zuvor zu Österreich gehörten, sowie die wesentlich rückständigeren Länder Slowakei und Karpaten-Ukraine, die bis 1918 dem ungarischen Teil der Monarchie angegliedert waren. Hinzu kamen die schrecklichen Folgen des Ersten Weltkrieges. Hanna Maschewa schildert die damalige Situation.
Samostatné Československo převzalo systém péče o zdraví svých občanů.
Die Tschechoslowakische Republik hat 1918 ein Krankenpflege einem soliden europäischen Niveau übernommen. Allerdings musste sie sich gleich nach ihrer Entstehung mit den unseligen Kriegsfolgen auseinandersetzen, die ein ziemlich katastrophales Ausmaß hatten. Die vielen gefallenen Soldaten ließen insgesamt 250.000 Waisen zurück. Von der Kriegsfront kehrten rund 640.000 Soldaten als Invaliden heim. Unter den unterernährten Bewohnern hatten sich in einem ungewöhnlichen Umfang Typhus, Masern, Röteln und Scharlach sowie in zwei Wellen auch die spanische Grippe ausgebreitet. Das gleiche galt für die Geschlechtskrankheiten, während in der Slowakei und der Karpaten-Ukraine vor allem das Fleckfieber und die Körnerkrankheit sehr verbreitet waren. In den damaligen Statistiken ist zudem ein weiterer Anstieg des ohnehin schon hohen Vorkommens von Tuberkulose und Säuglingssterblichkeit verzeichnet.
Aus der Zeit seiner Zugehörigkeit zur Habsburger Monarchie hatte der neue tschechoslowakische Staat aber auch positive Dinge übernommen.
Republika ovšem po předchozím režimu převzala také poměrně kvalitní, i když zastaralé.
Die Republik hatte vom vorherigen Regime eine qualitativ ziemlich gute, wenn auch veraltete Gesundheitsgesetzgebung bezüglich der öffentlichen Krankenpflege, der Krankenversicherung und der rechtlichen Stellung des medizinischen Personals übernommen. In der Slowakei und der Karpatenukraine aber galt noch ein anderes, nämlich das ungarische Recht. Aber auch in Mähren und Schlesien hatte es in gewisser Weise eine unterschiedliche Entwicklung des Verwaltungswesens gegeben. Deshalb bestand eine der ersten Aufgaben darin, die Legislative in allen Teilen des neuen Staates zu vereinheitlichen, die bisherigen Gesetze zu vereinfachen und den neuen anzupassen. Nicht alles davon ist jedoch gelungen. Das geplante Grundgesetz für das Gesundheitswesen wurde in den 20 Jahren, die die Erste Republik existierte, nicht auf den Weg gebracht. Die erreichten Reformen wurden oft nur halbherzig und langsam durchgeführt oder zu spät eingeleitet. Ähnlich halbherzig war das Gesetz vom April 1920 über eine einstweilige Regelung der Verhältnisse in den Heilanstalten. Das Netz der Krankenhäuser und Hausärzte in den Gebieten der Tschechoslowakei war insbesondere seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ziemlich eng geknüpft, aber es war ungleichmäßig aufgeteilt und das Niveau der Anstalten war ebenso uneinheitlich. In Mähren und in Schlesien, aber besonders in der Slowakei und der Karpatenukraine, herrschte ein absolutes Defizit an Krankenhäusern. Die Bemühungen um das Netz und um die Entstehung einer Gesundheits- und Sozialpflege mit Krankenhäusern als Hauptstütze wurde erst nach 1929 intensiviert, und zwar im Zusammenhang mit dem Gesetz über die Neuaufteilung der Verwaltungsgebiete in der Republik.
Die Verwirklichung dieser sehr wichtigen Schritts aber verhinderten die politischen Ereignisse in den Jahren 1938-39. Eines der dominierenden Gesundheitsprobleme in der Zwischenkriegszeit war die Tuberkulose. In den ersten Jahren der jungen Republik registrierte man fast 1 Million Menschen, die an TBC erkrankt waren. Der Kampf gegen die Tuberkulose aber gehörte zu den Erfolgen des tschechoslowakischen Gesundheitswesens. Mit der Hilfe der Schutzimpfung, der Entfaltung einer umfassenden Beratung, der vor allem in Sanatorien durchgeführten stationären Behandlung, durch die Verbesserung der sozialen und hygienischen Bedingungen und durch eine konsequente Volksaufklärung sank die Tuberkulose-Sterblichkeit bis 1937 um nahezu 50% im Vergleich zum Jahr 1920. Darüber hinaus hatte der Aufschwung der diagnostischen Verfahren und der Heilmethoden inzwischen ein beachtliches Niveau erreicht. Dazu Hanna Maschewa.
Zdravotnictví v Československu se od počátku mohlo opírat
Das Gesundheitswesen in der Tschechoslowakei konnte sich von Anfang an auf eine qualitativ gute medizinische Forschung stützen, die an den beiden Prager Fakultäten, der tschechischen und der deutschen, betrieben wurde. Zudem waren gleich nach dem Jahr 1918 die medizinischen Fakultäten in Brno und in Bratislava gegründet worden. Des Weiteren war die junge Republik viel weltoffener geworden. Neben ihrer bislang vorwiegenden Orientierung auf das deutschsprachige Gebiet knüpfte sie jetzt neue, intensive wissenschaftliche Beziehungen mit den USA, Frankreich und anderen Ländern. Die mitteleuropäische Tradition wurde nun mehr und mehr mit den amerikanischen und anderen modernen sozialmedizinischen Richtungen konfrontiert. Dadurch wurde es den Bürgern möglich gemacht, sich aktiver um ihre persönliche Gesundheit zu kümmern, als im System der restriktiven Gesundheitspolitik in den Zeiten der Aufklärung sowie der Herrschaft von Maria Theresia und Josef II.
Das hohe Niveau der tschechoslowakischen Medizin, das sich in einer großen Zunahme von Spezialisten, neuen Fachgebieten, Fachgesellschaften, Zeitschriften und anderem mehr ausdrückte, spiegelte sich jedoch leider nicht im Gesundheitszustand der Bevölkerung wider. Erst im Jahr 1934 kam es in der ČSR zu einem Durchbruch im Kampf mit den Infektionskrankheiten, was im Vergleich mit den westlichen Ländern ziemlich spät war. In der Slowakei gelang dieser Durchbruch sogar erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Hauptgrund der relativ hohen Sterblichkeit in der Zwischenkriegszeit lag in den sogenannten Zivilisationskrankheiten begründet.
Eine Neuerung, die sich im Gegensatz zum Misserfolg bei der Durchsetzung einer Konzeption und eines neuen Grundgesetzes im Gesundheitswesen realisieren ließ, war die Entstehung des Ministeriums für öffentliches Gesundheitswesen und Körpererziehung, das am 11. November 1918 gegründet wurde. Sein Einfluss in der politischen Szene allerdings war schwach. Vorschläge zu Reformen im Gesundheitswesen wurden regelmäßig ad acta gelegt und das trotz der zahlreichen Bemühungen vieler Fachmänner aus dem Ministerium, von Universitäten, Krankenhäusern und Hausärzten. Zu deren Umsetzung fehlte es entweder an Geld oder am politischen Willen. Im Ministerium wurden die Minister häufig nach dem Parteienproporz gewechselt und nicht Qualifikation für diesen Posten.
Schon seit 1887 gehörte die Krankenunfallsicherung in der habsburgischen Monarchie zur europäischen Spitze, knüpfte aber auch die Tschechoslowakei an das gute Niveau an. Hanna Maschowa sagt es Ihnen.
Das nemocenské pojištění bylo úspěšnější součástí prvorepublikových reform.
Die Krankenversicherung war in der Ersten Republik ein erfolgreicher Bestandteil der geglückten Reformen, auch wenn sie in das Ressort des politisch einflussreichen Ministeriums für Sozialfürsorge fiel. Im Jahr 19 wurde die bereits für Arbeiter geltende Versicherungspflicht auch für deren Familienmitglieder und für alle Lohnarbeiter einschließlich der Forst- und Landwirtschaft eingeführt. Im Jahr 1924 erhielten Beschäftigte im Krankheitsfall ein ganzes Jahr über 60% ihres Lohnes und so weiter. Während der Weltwirtschaftskrise wurden zwar einige weniger attraktive Regelungen getroffen, doch das Versicherungssystem gehörte immer noch zur europäischen Spitze. Mitte der 30er Jahre dann wurde die imposante Zahl von 7 Millionen Versicherten registriert, was der Hälfte der Einwohnerzahl in der ČSR entsprach. Das Versicherungssystem war im Vergleich zu anderen europäischen Ländern also sehr progressiv.
Und wie profitierten damals die Versicherungsanstalten von diesem guten Niveau? Hanna Maschowa ergänzt.
Samotné pojišťovny bohatly v průběhu své existence, protože je to viditelné.
Die Versicherungsanstalten sind im Verlauf ihrer Existenz ziemlich reich geworden. Und obwohl ihnen schon damals vorgeworfen wurde, dass sie zu viel Geld in den Bau ihrer prunkvollen Gebäude stecken, ist nicht zu übersehen, dass sie auch Ambulanzen, Sanatorien und Beratungsstellen für ihre Versicherten errichtet haben. Seit ihrer Entstehung wiederholt im Streit mit den Ärzten. Für die Ärzte bedeuteten sie einerseits eine feste Einnahmequelle, andererseits aber haben sie mit den Versicherungen ständig um die Höhe ihrer Honorare, um die Anzahl der Patienten, die freie Arztwahl oder die Verschreibung von Medikamenten gestritten. Die Ärzte haben sich sowohl durch Boykotts als auch durch Streiks zur Wehr gesetzt. Nach und nach aber hat sich ihre Feindschaft gelegt. Die Versicherungsanstalten wurden reicher und konnten so den Ärzten mehr zahlen. Daher kam es bald zum Waffenstillstand.
Wie man daraus ersehen kann, nicht einmal im Gesundheitswesen gilt noch stets das Prinzip Historia Magistra Vitae.
Das war ein neues Kapitel aus der tschechischen Geschichte von und mit Dana Martinova. Im Anschluss hören Sie jetzt ein Radiofeuilleton von Silla Schulheiß zum Internationalen Frauentag.
Radiofeuilleton.
Als Feiertag habe ich den 8. März erstmals Anfang der 90er Jahre in Russland kennengelernt. In dem Studentenwohnheim, wo ich damals untergebracht war, klopften an diesem Tag in einem Fort junge Männer mit Blumen an die Türen, um den Kommilitoninnen zu ihrem Fest, dem Fest der Frauen, zu gratulieren. Mich hat das damals sehr beeindruckt. Junge Studenten Anfang 20 fahren den ganzen Tag lang mit Blumen im Arm durch die Stadt, um eine Bekannte nach der anderen abzuklappern. Ein unvorstellbares Bild etwa im linksrevolutionären Marburg, wo ich zuvor studierte. Konventionelle Gesten stießen hier unter den Studenten auf Verachtung, vor allem bei der Fraktion der dogmatischen Radikalfeministinnen, die mich mit giftigen Worten für meine, wie sie fanden, völlig naive Wahrnehmung in Russland straften. Wer sich von russischen Männern Blumen schenken, die Tür aufhalten oder Koffer tragen lasse, so ihre unerschütterliche Überzeugung, der erkläre sich automatisch auch einverstanden damit, im nächsten Moment für die vermeintlichen Kavaliere am Herd zu stehen. Denn so funktionieren nun einmal die Rollenverteilung. Entweder ganz oder gar nicht. Zwischentöne ausgeschlossen. Radikaldogmatische Feministinnen wie die imstande waren, gnadenlos alle Bücher inklusive Lexika von männlichen Autoren in den Müll zu werfen, habe ich in Tschechien Gott sei Dank noch nicht getroffen. Die Frauen aus dem Genderbereich setzen hier zunächst einmal auf Aufklärung statt auf Doktrin. Am diesjährigen Frauentag wurden in verschiedenen tschechischen Städten Informationszentren eröffnet, um das Bewusstsein der Frauen für ungleiche Behandlung zu schärfen. Dass diese Kampagne in Tschechien ohne die Verbitterung der deutschen Feministinnen verläuft, ist gut und wichtig und sollte auch Frauenarbeit hierzulande das Leitmotiv sein. Denn Verbitterung und Dogmatismus stoßen selbst Frauen von Frauenthemen ab.
Und nun, wie gewohnt, laden wir Sie zum Reisen ein. In der allgemeinen Vorstellung der tschechischen Bevölkerung ist die nordböhmische Stadt Chomutov, Komotau, vor allem mit dem Bergbau und der Schwerindustrie verbunden. Davon, dass die Stadt jedoch auch eine reichhaltige Geschichte hat, versuchen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der vergangenen Ausgabe der Sendereihe Reisechen bereits zu überzeugen. Wir haben Sie ins Regionalmuseum von Chomutov geführt, das sich in den letzten Jahren vor allem auf die Stadtgeschichte der letzten zwei Jahrhunderte konzentriert und das Leben der einst vorwiegend deutschsprachigen Bewohner der Region zu dokumentieren versucht. Martina Schneibergova und Lothar Martin laden Sie in den folgenden Minuten noch einmal in das historische Chomutov ein.
Reiseland Tschechien.
Für denjenigen, der die Stadt zum ersten Mal besucht und mit dem Auto oder Bus von Prag kommend zuerst nur die grauen Plattenbaublöcke zur Kenntnis nimmt, die einst als Errungenschaften der sozialistischen Ära gepriesen wurden, kommt nach einer kurzen Fahrt doch eine angenehme Überraschung. Rechts von der Hauptverkehrsader erhebt sich plötzlich ein historischer Gebäudekomplex. Wenn man dann durch das Areal dieses ehemaligen Jesuitenkollegs spaziert, kommt man in das historische Stadtzentrum auf den Platz des 1. Mai. Der Marktplatz mit den zahlreichen renovierten alten Häusern erweckt den Eindruck, man befindet sich auf einmal in einer völlig anderen Stadt. Der Direktor des Regionalmuseums von Chomutov, Stanislav Djed, machte mich zuerst auf den beachtenswertesten Bau der Stadt aufmerksam.
Patří k nejzásnějším památkám gotické architektury vůbec v Čechách, je to kostel svaté Kateřiny.
Der Bau ist eine der wertvollsten gotischen Sehenswürdigkeiten in Böhmen. Es ist die St. Katharina-Kirche, die um das Jahr 1281 erbaut wurde, vom deutschen Ritterorden initiiert, der sich hier 1252 niederließ. Damals schenkte ein gewisser Friedrich Natscherat das Herrengut Chomutov dem Ritterorden. Die Ritter blieben hier etwa 150 Jahre lang, praktisch bis zu den Hussitenkriegen. Unter der Herrschaft des deutschen Ritterordens blühte Komotau auf. Diese frühgotische Kirche befand sich in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts leider in einem recht erbärmlichen Zustand. Sie drohte einzustürzen. Nach der Wende von 1989 wurde die Kirche renoviert und heute stellt sie eine architektonische Perle nicht nur in der Stadt Nordböhmen dar.
90 je ten kostel dneska chloubou města a chloubou severních Čech.
Der Sakralbau wird jedoch seit Josef II. Nicht mehr als Kirche genutzt. Er diente zuerst als Speicher, danach als Lagerraum und während des Zweiten Weltkriegs wurden dort sogar Militärkrankenwagen geparkt. Heute ist der Bau mit dem historischen Rathausgebäude verbunden. Für Interessenten werden Führungen durch alle gotischen Säle angeboten. Gegenüber dem Rathaus steht eine weitere im Innenreich geschmückte Kirche, die Dekanskirche Maria Himmelfahrt. Die Haltigkeitssäule vor dem Rathaus steht nicht auf ihrem ursprünglichen Standort, sondern wurde, wie man mir verraten hat, im vergangenen Jahrhundert um etwa 20 Meter versetzt. Die St. Ignazkirche, die zum Areal des 1591 gegründeten Jesuitenkollegs gehört, stellt die Dominante der anderen Seite des historischen Marktplatzes dar. Des erwähnten historischen Rathauses werden teilweise vom Regionalmuseum in Chomutov genutzt. Das Haus wurde mehrmals umgebaut, ursprünglich stand hier der Sitz des Deutschen Ritterordens. Dank mehrerer Umbauten findet man im Rathaus architektonische Elemente aus verschiedenen Zeitepochen. Im historischen Saal kann man die ständige Ausstellung von gotischen Plastiken aus den Museumssammlungen besichtigen, erzählt der Museumsdirektor und setzt die Führung fort.
V muzeu jsme teď prošli sálem, gotickým sálem toho řádového domu.
Wir waren gerade im gotischen Saal des Hauses und befinden uns jetzt im kleineren Seitensaal. Hier wurde eine Ausstellung historischer Apotheken installiert. Zu sehen und besonders hervorzuheben ist die Originaleinrichtung der Apotheke aus dem Frauenkloster in Kadern-Kaden. Außerdem findet man hier einzelne Geräte und Instrumente, die aus verschiedenen Apotheken der Region zusammengetragen wurden. Nach diesem Raum erreicht man den inneren Hof, den sogenannten Mönchhof, der ein Lapidarium des Museums darstellt. Insbesondere im Sommer ist der Hof einen Besuch wert. Man kann sich dort bei einer Tasse Kaffee entspannen und die Atmosphäre genießen.
Im hinteren Saal des Rathauses ist das ganze Jahr über eine zeitgenössische Weihnachtskrippe installiert, die als Fialas Weihnachtskrippe bezeichnet wird. Nicht weniger als 550 Figuren tummeln sich in dieser mechanischen Krippe, die das Stadtleben treu widerspiegelt.
Sie zeigt zahlreiche Handwerke, von denen es einige schon nicht mehr gibt. Man sieht hier Szenen aus dem Leben auf dem Lande und aus der Stadt. Die Komotauer erkennen hier nicht nur die historischen Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise die Burg Hasenburg, sondern auch einige Stadtbewohner. Denn diese Figur hier stellt beispielsweise die Kuratorin unseres Museums dar. Im Hintergrund sieht man den Komotauer Gesangschor und der Mann im blauen Mantel hier ist Herr Fiala, der die Weihnachtskrippe geschnitzt hat.
Die feingeschnitzte, aber mechanisch komplizierte Einrichtung setzt sich in Bewegung und man kann das Stadtleben hautnah beobachten. Nach dem Rundgang durch die Räumlichkeiten des historischen Rathauses, die vom Museum genutzt werden, kommen wir in das ehemalige Jesuitengymnasium zurück, wo das Regionalmuseum seinen Hauptsitz hat. Über die dort untergebrachten archäologischen Sammlungen und die ethnografische Ausstellung haben wir Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, bereits vor 2 Wochen informiert. Was den Ausstellungsplan anbelangt, so schenkt das Museum in diesem Jahr der Musik seine besondere Aufmerksamkeit. Noch bis zum 25. März zeigt es eine Ausstellung über den österreichischen Komponisten Alexander Zemlinsky. Über die nächsten Pläne sagte Stanislav Dět.
Pokračovat budeme v březnu potom výstavu, která je věnována už přímo konkrétnímu chomutovskému autoru nebo autoru.
Eine weitere Ausstellung, die noch im März eröffnet wird, wird den Komponisten Theodor Feidel vorstellen, der aus dem nahegelegenen Vysočany stammte. In dem Gebäude, in dem wir jetzt sind, studierte er, denn er besuchte das hiesige Jesuitengymnasium. Feidel hatte ein trauriges Schicksal. Bei Kriegsende wurde er als Deutscher verhaftet. Er kam 1946 im Internierungslager Theresienstadt ums Leben. Wie auch die Aufführung von Feidels Oper Die Kleinstädter im Prager Ständetheater vor kurzem bewies, verdient es der Komponist, wieder entdeckt zu werden.
Im Sommer wird im Museum die Wanderausstellung gezeigt, die unter dem Titel Mozart in Wien, Mozart in Prag im Österreichischen Kulturforum in Prag stattfand. Neben den musikalischen Ausstellungen bereitet das Museum in Chomutov mehrere Veranstaltungen anlässlich des 250. Geburtstags von Franz Josef Gerstner vor. Gerstner war ein namhafter Mathematiker und Physiker, der aus Chomutov stammte.
Und das war's in unserem heutigen Programm. Danke, dass Sie dabei waren. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Jitka Mladková sagt auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30 na frekvenci 5930 kHz, od 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvencích 5930 kHz a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30 a v 10.30. Od 16.30 vysíláme na frekvenci 15 710 kHz.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0.30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodin 30 na frekvenci 6200 a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz, od 0.30 minut a 2 hodin 30 minut potom na frekvencích 5930 a 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 a od 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz, dále od 14.30 na frekvenci 11 600 kHz a od 18.30 na frekvenci 9 400 kHz vysíláme také ve 20.30 na frekvenci 9 430 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace. Od 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz a od 18 hodin 30 minut na frekvenci 9 000.